Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der 50. Todestag von Paul Celan beschäftigt die Feuilletons und Gregor Dotzauer ist sich im Berliner Tagesspiegel sicher, um den ganzen Zwiespalt seiner dichterischen Existenz zu begreifen, war Abstand bitter nötig. Das halbe Jahrhundert, das seit Paul Celans tödlichem Sprung in die Pariser Seine am 20. April 1970 vergangen ist, hat ihn aus den Himmeln einer bildtrunkenen, von Neologismen und Wortpartikeln flirrenden, sich scheinbar selbst genügenden Poesie immer weiter auf die Erde zurückgeholt. Das schwierige Verhältnis der Deutschen zu einem ihrer wichtigsten Dichter zieht sich durch alle Artikel und dass dieses Verhältnis von beiden Seiten ausgetrübt war, betont Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. Nur der echte Dichter kann sagen, was wahr ist. Und so gerät Paul Celan in einen tragischen Zirkel der Kränkung. Wer seine Dichtung angreift, greift ihn selbst auf ganz umfassende Weise an. Zum Todestag sind eine Vielzahl Bücher erschienen und so schreibt Christoph Bartmann in der Süddeutschen Zeitung zu Thomas Spars Todesfuge, Biografie eines Gedichts. Es dauerte lange Jahre, bis die Todesfuge endlich ihre deutschen Leser fand. Übersetzungen in wichtige Weltsprachen kamen spät und wurden dem Original oft nicht gerecht. Der Germanist Wolfgang Emmerich, dessen Buch »Nahe Fremde« ebenfalls das Verhältnis Paul Celan und die Deutschen beleuchtet, betont im Interview mit dem Tagesspiegel, dass dieser durch die Reduzierung auf sein wohl berühmtestes Gedicht »Todesfuge« nur noch Gedichte in einer graueren Sprache schreiben wollte, dass er nicht mehr musizieren wollte. Aber zum Glück ist Celan die Scheidung zwischen Lyrik und Tonkunst nicht gelungen, so Emmerich. In der NZZ zeigt sich der Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Josef Joffe, unzufrieden. Die Corona-Krise ist auch eine Krise der Intellektuellen. Ihnen fällt nicht viel Kluges ein, behauptet er und nimmt sich dann die üblichen Verdächtigen vor. Zum Beispiel Slavoj Žižek, der hurtige Allround-Opinionator. Er beschwor zugleich das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Her müsse ein neuer Kommunismus, eine globale Organisation, die den Planeten endlich von den üblichen Verdächtigen wie dem Kapitalismus reinigen werde. Beweise, klagt Joffe, habe Žižek allerdings keine, die fehlen ihm auch bei anderen. Hans-Ulrich Gumbrecht fragt derweil, könnte der so heftig begrüßte Notstandsstaat unser Staat der Zukunft werden? Der Universaldeuter Peter Sloterdijk weiß es genau, das westliche System, verrät er in Le Point, wird sich als genauso autoritär wie das chinesische entpuppen. Ihnen allen rät der Zeitherausgeber zur Mäßigung und vertraut auf die Demokratie. Im Notstand blicken die Bürger sehr wohl auf den Staat, aber nicht, um ihn anzubeten. Vater Staat ist nicht die Apotheose, sondern eine schützende Versorgungs- und Versicherungsagentur, so Joffe und betont, wenn er nicht liefert, ziehen wir ihn genauso vor Gericht wie eine übergriffige Regierung. Unzufrieden zeigt sich der Publizist Michael Wolfssohn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch mit religiösen Führern. Ich jedenfalls habe keine theologisch tiefgehende Interpretation dieser Pandemie seitens führender Geistlicher registriert. Diese Tatsache ist umso verstörender, als sich gerade die religiösen Spitzenrepräsentanten aus Judentum, Christentum und Islam sonst zu fast allem und jedem zu Wort melden, so Wolfssohn, der dann auch konkret wird. Ich denke an den Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Bedford Strom, an Münchens Kardinal Marx, Israels Oberrabbiner oder iranische Mullahs. Lob hingegen erhält eine, die viele in den letzten Monaten schon abgeschrieben hatten und das ausgerechnet von Friedrich Küppersbusch in der Taz. Noch kein deutscher Kanzler ist freiwillig abgetreten und keiner bekam zum Abschied viel Applaus. Merkel ist nah am 2:0.